Die ganz, ganz großen Namen, die haben mit Hunderten von Millionen da investiert oder finanziert. Das Geld ist weg. Da waren ja alle dabei. Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, Dominik, dürfen wir da jetzt einen Namen sagen? Was wir gerade da erleben, ist der Beginn einer Bankenkrise. Bloß was passiert dann? Die Psychologie der Menschen setzt ein und es kommt zum Bankenrun. CDBCs ist ja so auch so ein Fremdwort, so ein Ekelwort. Und es ist so wie bei einem Drogenabhängigen. Seid euch doch da eins gewiss, das Bargeld zu Hause ist genauso eins der großen Verlierer. Die Inflation ist da. Das Geld, was du auf dem Bankkonto hast, das ist nicht deins.
Wir starten heute mit einer sehr radikalen These. Und zwar stehen wir vor einer der größten Bankenkrisen, die uns in unserer Lebzeit heimgesucht hat. Dazu habe ich Florian Günther eingeladen, denn wir werden heute einmal Deep Dive, wir werden in die Zahlen schauen, wir werden uns die knallharten Fakten anschauen und heute offenlegen, warum unserer Meinung nach die nächste Bankenkrise bevorsteht, die womöglich viel mehr verändern könnte, als uns allen recht ist. Mein Name ist Dominik Kettner und ich habe heute einen spannenden Gast, Florian Günther. Herzlich willkommen.
Lieber Dominik, danke für die Einladung und an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen. Hi.
Wir hatten ja bereits ein Gespräch, Florian, und wir haben beim letzten Gespräch, denke ich, einige Wellen geschlagen. Heute gehen wir mal ganz tief in das Thema Banken und du hast einige Charts, einige Folien mitgebracht. Die großen Fragen, die also heute in diesem Thema behandelt werden, sind, wie werden die Zinsen weiter verlaufen? Was sind die Probleme, die die Banken treffen? Welche Banken sind womöglich die, die im Fokus stehen? Natürlich müssen wir vorsichtig mit Namen sein, damit uns nicht die Anwaltsschreiben heimsuchen. Aber ich denke, wir werden heute einiges liefern, das sich jeder bis zum Ende ansehen sollte. Starten wir doch mal ganz kurz. Du sagst, wir stehen vor der nächsten Bankenkrise und du hast dazu auch einige Ursachen mitgebracht. Vielleicht können wir uns die mal genauer anschauen.
Sehr, sehr gerne. Also man muss natürlich auch einsehen, das mit der Bankenkrise ist immer etwas, das irrational ist. Also eine Bankenkrise ist nichts, wo du über längeren Zeitraum hin beobachten kannst und dann sagen kannst, also am 23.06. um 19 Uhr fällt die erste Bank und dann darauf fortfolgend immer weiter, sondern eine Bankenkrise ist immer irrational. Das bedeutet, und das hat man auch in Untersuchungen festgestellt, für Banken, die letztes Jahr pleite gegangen ist, da sind Banken schon in einem großen Umfang pleite gegangen, ein wichtiger Vertreter natürlich auch aus der Schweiz, aber einige aus den USA. Und da war es eben so, dass die rein von der Vermögensseite her, sie hätten das schon geschafft, diese Banken. Bloß was passiert dann? Die Psychologie der Menschen setzt ein und es kommt zum Bankenrun. Ja, also das heißt, der erste Kunde bekommt mit, okay, da stimmt was nicht, die geraten in Schieflage, die haben irgendwie bei den Gewerbeimmobilien in den USA daneben gelangt und der sagt es seinen Freund, der ist dort auch Kunde und sagt, Mensch, weißt du eigentlich, dass da gerade Probleme gibt? Hast du dein Geld schon abgezogen? Und so zieht es die Kreise und alle fahren hin und heben ihr Geld ab. Und da muss man ehrlicherweise auch mal ein Credo für die Banken einlegen. Denn es ist ja eben gerade, Dominik, das Geschäftsmodell der Banken, nicht alles Kapital vorrätig zu haben, das du dort eben einlegst. Also das ist noch nie die Idee gewesen. Und wer das nicht weiß, das ist also auch nicht die Schuld der Banken. Das ist das Geschäftsmodell. Das ist auch in Ordnung so. Nur dann ist es eben, die sind dann eben nicht in der Lage, kurzfristig auf diese Gefühle Rücksicht zu nehmen, auf diese Angst, auf diese pure Panik und dann alle ihr Geld abholen. Das funktioniert dann einfach nicht mehr. So, aber wir haben ein paar Ursachen mitgebracht, die du, Dominik, da bin ich dir auch sehr dankbar, schon oft jetzt hervorgehoben hast. Aber was jetzt gerade auch wieder in den deutschen Banken los ist, das, glaube ich, kriegen noch wenige mit. Denn wir haben also in Deutschland wieder sehr stark Gewerbeimmobilien in den USA finanziert mit deutschen Banken, mit deutschen Geldern. Und das ist jetzt in Schieflage geraten. Das ist aber nur das eine. Losgegangen ist es ja letztes Jahr schon mit einem Kollegen aus Österreich. Große Benko-Vermögen, der große Konzern, der ist pleite gegangen. Und da waren ja alle dabei. Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, Dominik, dürfen wir da jetzt einen Namen sagen, aber es war ja auch in der Presse schon gestanden. Ja, also
ist kein Geheimnis.
Ist kein Geheimnis. Ne? Also Julius Bär, Allianz, die Vermögensverwaltung, also die ganz, ganz großen Namen, die waren da jetzt nicht irgendwie mit ein paar Hunderttausend oder Millionen unterwegs, sondern die haben mit Hunderten von Millionen da investiert oder finanziert. Das Geld ist weg. Das Geld ist einfach weg. Das Ding ist pleite. Jetzt gibt es natürlich immer noch die Insolvenzmasse. Klar, da wird man nochmal irgendwas draus erzielen können. Ist unklar, wie viel, wann, wo, wie. Das dauert immer alles sehr, sehr lang. Gerichtsprozesse, die Anwälte wollen dann noch ihr Geld haben. Aber das ist auf jeden Fall schon da. Und ja, also ich bin gespannt, wie viel da noch bleibt, aber für uns gerade eben der Fokus auf deutsche Banken, ja, und ich habe ja hier auch einen Beitrag auch vom Handelsblatt mitgebracht. Leerverkäufer wie die irren auf die, ich habe es zunächst hier aufgeschrieben, auf die Deutsche Pfandbriefbank. Ja, das sind also auch Dinge, die das Handelsblatt jetzt eben gebracht hat, nicht Dinge, die ich sage. Und die Aktie, die tut sich schwer, auch wie andere Bankaktien. Auch die Deutsche Bankaktie hat sich schon, ist schon ziemlich unter die Räder gegangen. Und jetzt passiert aber, Dominik, aus meiner Sicht eins. Ja, weil was wir gerade da erleben, ist der Beginn einer Bankenkrise. Und wenn jetzt da eben Kunden oder Menschen darüber nachdenken, dann werden sie eben von anderen Stellen hören, komm, hör auf mit diesen Panikmachern, ich habe das alles schon gehört, ich habe das alles schon gesehen. Unsere Bank ist doch sicher, wir haben damit nichts zu tun, wir sind doch solide finanziert. Ja, das kann man denken, aber der Fakt ist, im November 2023 ist bereits eine Volks- und Raiffeisenbank unter die Räder gekommen, also die Bankenaufsicht musste eingreifen. Und auch da wurde eben gesagt, naja, Volks- und Raiffeisenbanken, das sind doch ja, Brot- und Buttergeschäft, die haben ja jetzt nichts mit den ganzen Zeug zu tun. Und so ist es übrigens mit dem gesamten Bankensektor hier in Deutschland, haben wir doch nichts damit zu tun. Aber das Handelsblatt hat es eben gezeigt, wir investieren oder finanzieren große US-Gewerbeimmobilien, Büroimmobilien. Und ja, wir können ja mal einen Blick darüber werfen über den Teich. Also da wird ja heute eher über die leerstehenden Dinge nachgedacht, wenn es jetzt Auffangzentren für Asylsuchende, für Obdachlose. Was macht man mit diesen Immobilien? Die werden faktisch gerade aktuell nicht gebraucht. Kann natürlich in einigen Jahren wieder sich verändern. Aber jetzt gerade ist es so und die Leerstände sind natürlich enorm. Wir haben da auch ein paar Beispiele uns mal angeschaut. In Florida gibt es Gewerbeeinheiten, die wurden, Dominik, 2018 für 250 Millionen Dollar haben sie den Eigentümer gewechselt. Jetzt für 50 Millionen Dollar. Das ist ein Wertverlust von 75 oder von, also über zwei Dritteln, die weg sind. Und das ist also hoch bedenklich.
Ja, absolut. Also du sprichst es auch an, die Probleme, die eben jetzt in den USA präsent waren. Wir erinnern uns an die März-Bankenkrise letztes Jahr, in dem dann Signature, Silicon Valley und so weiter, First Republic, die großen Banken gefallen sind, die Namen, die ja allen im Gedächtnis geblieben sind. Dann sind immer wieder kleinere wie Wells Fargo und so weiter gefolgt. Dann hatten wir das Problem in der Schweiz im letzten Jahr und dann ist das ganze Thema erst mal wieder eingeschlafen. Und zwar nachdem Olaf Scholz den Deutschen auch erklärt hat, die Bankensituation in Deutschland ist stabil, wir können dem Bankensystem trauen, konnte er damals das Ganze beruhigen. Mittlerweile haben wir eine ganz, ganz andere Situation. Jetzt hat gerade Reuters, du hast das mit dem Handelsblattartikel in deiner Folie auch geschrieben, Leerverkäufer wetten massiv gegen die Pfandbriefbank, auch die Deutsche Bank scheint angeschlagen, ohne jetzt hier irgendeiner Form Panik verbreiten zu wollen. Dazu wird ja medial so auch gerade alles vorbereitet, damit man nicht mehr über Kriseln im Bankensystem sprechen kann, die womöglich später zu einem sogenannten Bankrun führen können. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber was wäre denn deiner Meinung nach, wenn es heute, also nehmen wir mal an, es wird irgendein systemrelevantes Unternehmen oder eine systemrelevante Bank getroffen. Ja, würde es ein zweites Mal funktionieren, dass ein Olaf Scholz auf die Bühne geht und sagt, die Banken sind sicher. Glaubst du, hier wäre noch genug Vertrauen drin, nachdem man sich das Vertrauen meiner Meinung nach letztes Jahr massiv verspielt hat? Ob es jetzt die Mehrwertsteuer in der Gastro ist, ob es der Cum-Ex-Skandal ist, ob es die Thematik mit wir liefern keine Waffen in die Ukraine und jetzt sieht man ihn streicheln an irgendwelchen Raketen stehen und so weiter und so fort. Also glaubst du, er könnte ein zweites Mal diese Ruhe stiften, die wir brauchen, damit die Einleger ihr Geld nicht panisch abziehen?
Herzliche Einladung zu unserem Kapitaltag 2024. Am 25. Oktober diesen Jahres werden Top-Sprecher wie zum Beispiel Professor Dr. Max Otte, Dr. Markus Krall, aber auch Volker Hellmeier und viele weitere über die aktuellen Themen sprechen. Wie geht es weiter mit der Verschärfung des Bargeldverbots? Wie geht es weiter an den weltweiten Kriegskonflikten, wie zum Beispiel Russland-Ukraine, aber auch der Nahe Osten oder womöglich sogar China-Taiwan? Wie geht es weiter mit Euro-US-Dollar, Gold, Bitcoin und den weltweiten Aktienmärkten? All diese Themen werden wir am 25.10. besprechen. Herzliche Einladung und die Ticketbuchung und alle weiteren Informationen finden Sie unterhalb dieses Beitrags.
Boah, Dominik, das ist eine super schwierige Frage, weil ich bin bei dir, das Vertrauen ist weg. Das hat natürlich, du hast es in den Kontext von anderen Dingen, ne, mit Ukraine und so weiter gebracht, da ist es eigentlich klar, das Vertrauen ist weg.
Wenn jetzt aber es ums Hab und Gut geht, ums eigene Hab und Gut, dann glaube ich, ist es nochmal eine andere Dimension, weil man muss es auch konsequent zu Ende denken. Wenn heute in Deutschland, und sei es auch nur vorübergehend, weil ich will es auch nochmal vielleicht gerade rücken, es wird wahrscheinlich auch so sein, dass 99% aller Banken das überleben werden. Es gibt ja sehr, sehr, sehr viele Banken. Aber man weiß eben nicht, welche Bank jetzt eben die nächste ist, die fallen wird. Und das Problem ist natürlich, wenn jetzt mal 5 Tage lang der gesamte Bankensektor stillsteht, dann können wir, glaube ich, uns diese Dimension gar nicht vorstellen, weil das einfach nichts funktionieren wird. Ja, du kannst auch dann nicht mehr richtig bezahlen. Also all das wird stocken. Und also da muss eingegriffen werden und da muss also massivst eingegriffen werden. Und da werden, also ich behaupte, dass eben so lang eingegriffen wird, bis es funktioniert. Und wenn es eben der Scholz nicht schafft, dann wird eben darüber nachgedacht, okay, wer kann es denn dann schaffen? Weil es geht eben nicht, dass wir da vor die Hunde gehen, nur wegen den Banken. Also es wird ja wieder gerettet werden, war höchstwahrscheinlich.
Ja, es gibt ja noch Christine Lagarde als die oberste Währungshüterin, wenn man sie so überhaupt nennen darf, ja, Chefin der Europäischen Zentralbank, die wahrscheinlich in dieser Rolle auch nochmal etwas Vertrauen stiften könnte. Dennoch muss ich sagen, lebt das ganze System natürlich und auch unser Fiat-Geldsystem, also unser Geld, wie wir es im Papiergeld oder auf dem Bankkonto liegen haben, unser Fiat-Geldsystem lebt von diesem Vertrauen. Und wenn dieses Vertrauen schwindet, dann hat es natürlich Effekte. Und die größten Sorgen sind letzten Endes auch die, dass die Menschen irgendwann ihre Gelder abziehen. Und wann passiert sowas? Das passiert dann, wenn die Medien erkennen, wie die Wirtschaft wirklich in Schräglage ist, wie viele Unternehmen vielleicht betroffen sein könnten, wenn es wirklich mal eine systemrelevante Bank oder einen systemrelevanten Konzern, nehmen wir mal einen der großen Automobilplayer, ich nenne jetzt keinen Namen, wenn es die trifft, dann wird die Panik schon recht schnell wieder da sein. Und das versucht man natürlich jetzt auch zu unterbinden, indem man sagt, okay, das Ganze, was die sozialen Medien verbreiten, darf dann auch gelöscht werden oder darf unterbunden werden. Also sind alles Maßnahmen, die man jetzt als Vorbereitungen trifft, wenn du mich fragst, weil man eigentlich weiß, was kommt, die Menschen aber noch nicht drauf einstellen will, ja. Und du hast eine tolle Folie mitgebracht, die passt da, finde ich, ganz gut, und zwar die meist geschortete Aktie, ja. Vielleicht kannst du da so mal ein bisschen was erzählen, weil man shortet ja eigentlich nur eine Aktie, also als jemand, der quasi Geld investiert, um es zu vermehren, wenn man davon ausgeht, dass das Unternehmen erstmal den Bach runtergeht.
Ja. Also natürlich, wenn wir das Ganze dann auch auf unserem Kapitalzeit nochmal genau unter die Lupe nehmen, da kommen wir da vielleicht gleich nochmal drauf. Aber
gerne, ja.
Was wir hier vor allem mitgebracht haben, ist ja erstmal diese Awareness sozusagen, also die Aufmerksamkeit darauf, wie viel Geld wurde denn eigentlich in diesen kranken US-Gewerbe- oder Büroimmobilienmarkt investiert. Und das Problem ist natürlich, du kannst jetzt als Außenstehender da nicht direkt in diese Kreditbücher hereinblicken. Also die lassen da auch nicht sehr tief blicken, die Banken. Aber Moody's hat hier einen Beitrag mitgebracht, den können wir gerne mal einblenden, welche Banken hier groß investiert sind oder hier groß finanziert haben. Und das ist zum einen die Arealbank, die Pfandbriefbank, Helaba, Deutsche Bank mit DB abgekürzt, Dekabank, LBBW, Bayern LB. Also das darf ich sagen, das ist alles aus dem Kosmos des Sparkassennetzes. Das kommt aus dem Sparkassenverbund heraus und ich will das jetzt auch nicht bewerten, denn der Punkt ist natürlich auch der, es kann ja sein, dass diese Büroimmobilien und ne, man muss das schon ganz tief dann blicken, welche ist es genau, wie groß ist da die Auslastung, all das kann man von dieser Folie aus nicht sagen. Nur Fakt ist, da wurde viel mehr Geld investiert, als wahrscheinlich der Otto-Normalverbraucher denkt. Ja, der Otto-Normalverbraucher denkt ja, naja, wenn ich jetzt halt bei der Dekabank bin, bei der Bayern LB. Naja, die werden ein paar Hochhäuser in München finanzieren, die werden in Ingolstadt ein bisschen finanzieren, in Nürnberg. Und ja, aber was machen die in den USA? So, das ist ja so ein bisschen die Idee dahinter. Und deswegen habe ich das einfach mal mitgebracht. Es hat noch keine Aussage darüber, ob jetzt die Bank deswegen schlecht ist und ob das die nächste ist, die untergeht, weil dazu müsste es in den Gewerbeimmobilien noch weitergehen. Das beantworten wir aber auch in dem heutigen Beitrag noch, weil das kommt natürlich darauf an, wie geht's mit den Zinsen weiter.
Ja, wir können ja mal über den Kapitaltag sprechen, bevor wir jetzt nochmal hier uns einzelne Unternehmen vielleicht genauer anschauen. Denn ich denke auch gerade die Landesbanken werden die letzten sein in der Kette, die einen Staat fallen lassen möchte und würde. Da sehe ich persönlich auch weniger das Risiko, sondern ich sehe es vor allem in den Privatbanken und in den großen Geschäftsbanken, die man vielleicht nicht mehr bräuchte, wenn ein neues Geldsystem bevorsteht. Aber zum Kapitaltag, die Zuschauer, die kennen den Begriff vielleicht noch nicht, aber beim letzten Event, als wir zusammen auf der Bühne standen, das du organisiert hattest mit Professor Dr. Max Otte, das war in Liechtenstein, der Liechtenstein-Tag, und ihr habt jetzt ein Anschlussevent in Hannover, den Kapitaltag, weil einfach auch viele deutsche Teilnehmer dabei sein wollten und Liechtenstein natürlich jetzt nicht unbedingt zentral liegt. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was erklären, wer kommt, was dort geplant ist und was die Zuschauer und die Teilnehmer dort mitnehmen können.
Die wichtigste Person, die kommt, bist du, Dominik.
Das ist nein.
Neben Professor Dr. Max Otte, neben Professor Homburg, neben Dr. Markus Krall und auch noch weiteren namhaften Speakern. Das kann man dann auch gerne auf der Homepage entnehmen. Und wir wollen den gesamten Tag über nutzen, die aktuellen Geschehnisse zu bewerten und vor allen Dingen vor dem Hintergrund zu bewerten, wie und wo kannst du, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute dein Kapital noch sicher und rentabel anlegen? Die beiden Komponenten sind es ja immer. Und es ist schon eine umfangreiche Aufgabe, viel umfangreicher, als es das noch vor Wochen oder Monaten war. Denn die kriegerischen Auseinandersetzungen, die geben kein Einzeichen darauf, dass es endet. Also ich sehe sie zumindest nicht. Im Gegenteil, ich glaube, dass viele Taiwan und China noch gar nicht so richtig auf dem Zettel haben. Da gibt es immer wieder Scharmützel. Kann auch sein, dass das aufbricht, anbricht sozusagen, will keinen Angst machen. Aber das hätte natürlich auf die komplette Halbleiterindustrie katastrophale Folgen. Das würde die Weltwirtschaft sich ganz massiv treffen. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Und viele fragen sich natürlich auch, mit welcher Bank soll ich heute überhaupt noch arbeiten? Was kann ich denn eigentlich tun mit meinen Ersparten? Und wer könnte das nicht besser bewerten als ein Dr. Markus Krall, ein guter Freund auch von dir, der ja diese Risikobewertungssysteme von Finanzinstituten erschaffen hat. Also das ist ja, er war ja derjenige, der gesagt hat, jawohl, wir brauchen eine Systematik, um Banken auf die Finger zu schauen. Und wie kann man das denn systematisch machen? So, und er ist also so tief in dem System drin, dass er wirklich sagen kann, wo ist eigentlich hier der Fehler begraben? Ja, wir haben ja sicherlich ein paar Dinge da. Einige Dinge sind auch so offensichtlich, dass es ganz klar ist. Also wenn die Zinsen so massiv ansteigen, wie sie es eben getan haben, dann ist es, wird es ganz schwierig für Banken, kommen wir gleich auch noch drauf. Aber das werden wir alles bewerten auf dem Kapitaltag. Wir haben allerdings nur ein Kontingent von 300 Leuten vor Ort. Also das sind auch die ersten schon weg. Deswegen bitte für diejenigen, die das interessant finden, gerne das Ticket dazu dann buchen.
Genau, also ich habe ja gesehen, es gibt auch verschiedene Tickets für diejenigen, die dann entsprechend noch ein bisschen näher an die Speaker wollen. Und es gibt auch einige Tickets für diejenigen, die sagen, ich möchte mir nur den Content reinziehen. Wir packen den Link gerne mal unter das Video. Ich würde mich freuen, vielleicht trifft man den einen oder anderen auch mal persönlich. Ich denke, das war letztes Jahr schon ein sehr gelungenes Event und es wird dieses Jahr ebenfalls wieder ein gelungenes Event sein. Eins kann man gleich schon vorweg sagen, es ist keine Verkaufsveranstaltung, es geht dort rein um Mehrwert, um Informationen. Und ich glaube, das ist für die Zuschauer auch wichtig, damit man einfach für sich ein bisschen was mitnehmen kann. Also wie gesagt, liebe Zuschauer, wenn ihr noch einen Platz sichern möchtet, macht's gerne hier. Ich bin sicher, das Event wird zeitnah schon voll ausgebucht sein. Wir gucken jetzt mal in den nächsten Absatz. Und zwar haben wir ja gerade aufgehört mit Landesbanken, den ganzen Sparkassengruppierungen. Und ich muss ja sagen, Florian, ich bin selbst Sparkassen, Volksbank, Helaba, Bayer LB Kunde. Ja? Und tatsächlich habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht bei der Wahl der Banken, weil wir brauchen alle irgendwie Banken. Ja. Und auch du, auch eure Fonds und so weiter, die ihr betreut, ihr arbeitet ja mit Banken zusammen. Die große Frage ist natürlich immer, wenn es zu einer systemischen Bankenkrise kommen sollte, ja, welche Banken braucht das System nachher noch? Ja. Und die Zentralbank, und das jetzt mal aus meiner Interpretation herausgegriffen, ist zumindest die, wenn man die aktuellen Pläne bezüglich eines neuen Geldsystems kennt, die zumindest sich selbst am ernstesten nimmt in diesem ganzen Kontext. Ja. Und die Frage wird ja auch ganz wichtig für die Zuschauer jetzt sein, auf welche Banken setze ich? Also wir wollen hier keine Bank bashen, versteht mich nicht falsch. Wir wollen aber auch gleichzeitig sagen, dass die Zahlen sehr deutlich darauf hindeuten, dass es bei den Banken nicht so rosig aussieht, wie es uns die Politik gesagt hat. Und du hast ja mal einige Bankaktien mitgebracht. Vielleicht kann man diese Grafik auch mal einblenden hier und die einzelnen Aktienentwicklungen dieser Banken.
Ja, also definitiv. Ich kann da gleich noch mal was zu den Banken sagen, also was man dagegen tun kann. Aber ich würde erst noch mal kurz auf die Aktien eingehen. Denn wir haben jetzt halt hier mal nur das erste Monat aus 2024 mitgebracht, das an sich ein gutes Aktienmonat war. So, für Banken war es gar nicht so gut. Da gibt es zum Beispiel die New York Community Bank, die ist 60% gefallen. Und da gibt es viele weitere US-Banken, die alle zweistellig gefallen sind oder sehr, sehr viele. Aber, und das habe ich dir eben auch mitgebracht, kennst du, Dominik, oder wäre ich jetzt echt verblüfft, die Aozora Bank?
Sag mir nichts.
Ein weniger, es ist eine Bank aus Japan. Und selbst die ist im Preis um, hat sich fast halbiert. Fast. Ja. Mhm. Weil eben auch die massiv in den US-Gewerbeimmobilienmarkt investiert haben. Also was ich damit ausdrücken möchte, das ist kein lokaler Brand, der schnell eingedämmt werden kann. Das ist kein Einzelfall, wo man sagt, naja, da hat sich ein Vorstand bei der Bayern LB verzockt oder so. Das ist etwas, das ist ein weltweites Phänomen. Das muss einfach allen klar sein. Das ist also nichts etwas, wo man sagt, naja, komm, also der hat es den. Nein, überall auf der Welt passiert es. In Deutschland ist es schon passiert. Und ich habe hier mehrere Banken mitgebracht. Also hier New York Community Bank ist eines der Beispiele. Valley National Bank Corporation. Viele, viele, viele. Ich habe sie auf dem Beitrag mitgebracht. Aber für mich ist ja immer, wir sind ja auch Menschen, die dann uns überlegen, was kann man dagegen tun, Dominik? Ne? Natürlich, eine der Antworten gibst natürlich du. Da können wir auch gleich noch drauf eingehen. Was aber sofort getan werden kann, sind drei Dinge. Nämlich erstens, ein ganz klein bisschen Kapital nach Hause bringen, ja. Bargeld. Es wird schon so sein, dass wir ein bisschen Bargeld brauchen. Aber bitte Leute, bleibt doch da vernünftig. Ich kenne Menschen, die holen dann gleich Hunderttausende und wenn's möglich auch Millionen nach Hause. Seid euch doch da eins gewiss. Das Bargeld zu Hause ist genauso eins der großen Verlierer. Die Inflation ist da. Also sie ist nach wie vor da. Und wenn das zu Hause bleibt und liegt, so müsst es zumindest versichern. Also das ist zumindest meine Wahrnehmung. Und es ist ein Verlierer. Also Bargeld aber in einem vernünftigen Maße. Das Zweite, was du tun kannst, ist das, was der Dominik macht. Seine Banken aufclustern. Nicht nur bei der Sparkasse vor Ort zu sein, sondern vielleicht auch bei der Raiffeisenbank, bei der übergeordneten Bayern LB, wenn es Geschäftskonten auch sind zum Beispiel. Also einfach mehrere Banken ins Boot zu nehmen. Und das andere ist eben raus aus diesen Bankbilanzen. Denn, und du hast das schon ganz tolle Videos dazu gemacht, das Geld, was du, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auf dem Bankkonto hast, das ist nicht deins. Das gehört im Zweifel, also in der Insolvenz, zur Insolvenzmasse. Das ist Gesetz, das steht auch überall geschrieben. Punkt. So, und deswegen musst du es rausholen und eben aus meiner Sicht in Sachvermögen reinbringen. Ja, Dinge, die du selbst auch anfassen kannst. Ja, das ist sicherlich Gold ein Teil, Dominik, ganz klar. Silber ein Teil. Ich bin da ein großer Freund, das eher kleinteilig zu haben. Also ich bin kein so großer Freund, das in Barren zu haben. Das ist natürlich auch abhängig immer vom Vermögen. Aber wenn du natürlich irgendwann den Bäcker um die Ecke zahlen willst, dann kannst du nicht mit einem Kilo Gold kommen. Das ist immer schwierig.
Mit der Säge.
Eher mit der Raspel oder mit der Feile, aber wie auch immer. Also das vielleicht kleinteilig zu machen, und das bist du sicherlich beim Dominik sehr, sehr gut aufgehoben. Aber auch andere Sachvermögen, wie zum Beispiel auch Aktien, natürlich gut ausgewählt, ja, also nicht blind und auch nicht einen weltweit diversifizierten ETF, denn ein weltweit diversifizierter ETF ist nicht mehr diversifiziert, das musst du wissen. Da ist über 50% in den allermeisten nur noch 7 Aktien drin. 6, 7 Aktien, ne? Apple, Amazon, you name it, das ist eine Story, die hat auch Dominik schon ganz oft gebracht und die ist auch wichtig. Also ausgewählte Aktien. Es gibt Aktien, die machen nichts anderes, als das tägliche Leben zu befriedigen. Zum Beispiel, jetzt gebe ich mal das ist nicht vulgär, sondern das ist das, was wir einfach tun müssen. Es gibt Aktien, die sind Kläranlagen. Ja, also was ist da Schlimmes dabei? Wie oft brauche ich am Tag die Toilettenspülung? Mehrfach, ja. Und es wird auch in Zukunft bleiben. Und es wird also auch eine Aktie sein, die diese ganze Sache überleben wird, ganz, ganz sicher. Aber auch andere Sachen. Wir waren ja jetzt schon bei den Zentralbankwährungen. Das ist immer schon in den digitalen Bereichen. Auch da gibt es Möglichkeiten. Und bitte, das ist jetzt hier auch keine Anlageberatung oder Sonstiges. Da muss jeder das für sich rausnehmen, mit dem er am besten zurechtkommt, mit dem er in seiner Vermögenshöhe auch zurechtkommt, all das. Aber in der Bank zu bleiben, und wir Deutschen lieben es ja, da große Vermögen auf der Bank zu haben. Ja, also nachweislich, die Statistiken zeigen das. Es ist einfach nicht das Gebot der Zeit. Vielleicht kommt es wieder zurück, Dominik. Ich weiß nicht, wie ist deine Einschätzung, aber jetzt würde ich es nicht machen.
Ja. Also erstmal muss man sagen, was du gerade angesprochen hast mit dem Bargeld. Ich habe tatsächlich für einen Videodreh etwas Bargeld abheben müssen, etwas mehr. Und dann wurde ich schon ganz schräg angeschaut, warum ich denn vorhabe, keinen größeren Betrag abzuheben und ob ich das ernst meine, weil das könnte man ja gar nicht mehr einfach einzahlen. Ja? Also das heißt, die Banken sind schon so geschult in ihrer Rhetorik, auch den Menschen zu sagen, lass das mit dem Bargeld, lass es bei uns liegen. Ja? Der Deutsche ist eben entsprechend getriggert, dass die Bank einfach die sichere Bank ist im wahrsten Sinne. Und wenn wir uns anschauen, dass eine Bank in den USA, ob es jetzt der First Republic Signature Bank oder auch in der Schweiz, jetzt die Credit Suisse, das sind Banken, bei denen man sich nicht vorstellen konnte, dass die über Nacht weg sind. Ja, und auch die Aktionäre sind enteignet. Das hat man natürlich die Einleger schützen können in den Fällen, die wir hier genannt haben. Aber die Frage ist, in welchem Umfang ist das möglich? Ja, und wenn du davon sprichst, dass die Banken, die jetzt zum Teil auch Immobilien in den USA finanziert haben, in Japan, in Deutschland und im Rest der Welt sitzen, dass die durch so eine Rezession in den USA mit in diese Krise hineingezogen werden könnten, neben den Anleihen, die ja immer noch als Bomben im Portfolio liegen, weil die Zinsen extrem hoch sind, und vor allem dem großen weiteren Fakt, dass viele Banken auch in Aktien mit investiert sind, in Aktienportfolios, die es ja bei einer Rezession, bei einer Wirtschaftskrise auch mit runterreißt in den meisten Fällen, bis auf ein paar gezielt gewählte Aktien, ist das letzten Endes natürlich ein Punkt, den man berücksichtigen muss als jemand, der sein Geld auf dem Bankkonto liegen hat. Viele Menschen sind eben so bequem und sagen, Mensch, jetzt haben wir ja kaum mehr Inflation. Aber die reale Inflation ist trotz hoher Zinsen, und das ist, glaube ich, auch der größte Fehler und der größte Denkfehler der Einleger und der Sparer, immer noch massiv erhöht. Denn das, was wir jetzt als Zuwachs der Inflationsrate sehen, wird ja immer aufs letzte Jahr draufgerechnet, ja. Und wir hatten ja im letzten Jahr Inflationsraten im Bereich von zeitweise 7, 8, 9, 10%. Natürlich sind die Zinsen wieder gefallen, aber das heißt, wir sind immer noch in einer Realinflation, die irgendwo im 5-10% Bereich liegt. Das heißt, wir verlieren jedes Jahr zwischen 5-10%, wenn wir das Geld auf dem Bankkonto liegen haben. Das heißt, umgerechnet in 6-7 Jahren halbiert sich das Geld, das auf dem Bankkonto liegt, hinsichtlich der Kaufkraft. Und da gibt's so ein schönes Beispiel, das ich auch in einem meiner Videos gebracht habe. Wenn man, jetzt nochmal auf das Beispiel Gold zu kommen, wenn man sich im Jahr 2000 Kilo Gold gekauft hat, dann war man so bei 8.000 bis 9.000 Euro. Heute ist man etwa bei 60.000 Euro. Das sehen viele das Ganze so, dass Gold wertvoller geworden ist. Aber ich sage immer anders, die Kaufkraft des Euros gegen Gold gemessen hat über 90% verloren. Nicht Gold ist mehr wert geworden, sondern die Kaufkraft schwindet. Und das muss einem eben bewusst sein, wenn man so fahrlässig ist, sein Geld auf dem Bankkonto liegen zu lassen, damit auch das Risiko eingeht, dass ja die Bank letzten Endes, wenn es in eine Schräglage kommt, dieses Geld mit in die Insolvenzwasser nimmt und ich dann vielleicht nur noch einen kleinen Teil später rausbekomme, wenn überhaupt, ja, wenn der Staat in irgendeiner Form einspricht oder wenn die entsprechenden Ausfallversicherungen der Banken greifen, die ja auch nicht so konzipiert sind, dass sie einen gesamten Kollaps abdecken, dann kann ich mein Geld gerne ruhig auf dem Bankkonto liegen lassen. Und mir persönlich ist es zu riskant. Ich fahre eine ganz einfache Strategie, 1, 2, 3 Monate Liquidität, das ist das, was ich bei der Bank horte, den Rest habe ich in realen Sachwerten. Da bin ich aber auch als Goldhändler vorbelastet. Ja, genau. Wir sind ein bisschen abgedriftet. Das war jetzt meine Schuld. Du hast ja gerade die Bankaktien angesprochen und hast mich ja so mit der Frage zum Thema Deutsche und Bankkonto und Geld auf dem Bankkonto liegen lassen konfrontiert. Die Frage ist doch, was sind denn die Alternativen? Ja, du hast das Aktien angesprochen. Jetzt gibt es ja auch viele Menschen, die sagen, Krypto ist das Ding für mich. Ich gehe all in Bitcoin. Ja. Mag vielleicht sogar jetzt in dem Bullrun aktuell gar kein schlechter Move sein. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass es hochvolatil ist. Und dann gibt es natürlich auch substanzielle Werte, die eben vielleicht nicht so stark getrieben sind durch irgendwelche großen manipulativen Player im Markt. Muss man ja beim Bitcoin leider auch sagen, durch den Spot-ETF kann BlackRock jetzt mit einem Markt machen, was es will. Und die Liquidität dafür ist auch da. Also die Frage ist, wo sind die richtigen Assets, auf die man setzen sollte? Gold, Aktien, was gibt's da noch?
Ja, gut, also ganz langfristig gesehen kann man auch über Immobilien nachdenken, aber das ist natürlich in Deutschland momentan ein völliges No-Go. Ja, also weil da gehört natürlich schon noch mehr dazu. Aber die Übergriffigkeiten der Politik, die sind meiner Meinung nach so immens, dass du da überhaupt gar nicht drüber nachdenken kannst. Ja, also das wäre jetzt halt nicht meine Idee. Aber ich bleib dennoch bei dem Thema Aktien, weil ein breit gestreutes Portfolio an guten Aktien, an die Dinge des täglichen Lebens beantworten, Essen, Trinken, Schlafen auch meinetwegen. Da gibt's auch Statistiken, die, wenn du zum Beispiel, wie gesagt, gut gemischt über 10 Jahre hältst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit diesem Portfolio verlierst, die ist nahe 0%. Also die ist entweder bei 0 oder fast bei 0%. Und deswegen ist es auf jeden Fall ein Teil dessen, was du eben tun musst. Ja, also Sachwerte über allen, das ist, gehören Edelmetalle dazu. Ich bin ein Freund, das kleinteilig zu machen. Ist eine ganz persönliche Sache, muss jeder für sich selbst beantworten. Auch nicht zu klein im Übrigen, also so 1 Gramm Barren. Also da habe ich, kannst du mir mal vielleicht auch kurz erklären, was ist da die Idee dahinter, hinter einem 1 Gramm Barren?
Ja, es ist im Endeffekt so, du brauchst ja eine Tauschgröße für den Alltag. Und wenn du jetzt eine Unze Gold besitzt, die jetzt vielleicht 2000 Euro kostet, dann ist die, wenn der Goldpreis in Richtung 3, 4, 5 oder vielleicht auch irgendwann 10.000 Dollar geht, natürlich viel mehr wert. Und du müsstest halt mit diesem Stück, wenn du was Kleines tauschen willst, sehr große Kaufkraft tauschen. Und bei einem Gramm Gold, wo wir jetzt bei 60, 70 Euro sind, ja, hast du natürlich dann den Vorteil, dass du sagen kannst, okay, ich weiß, für dieses Gramm Gold bekomme ich heute umgerechnet, weiß ich nicht, 20 Laib Brot, ja. Und wenn ich dafür ein Laib Brot tausche, dann weiß ich aber, ich habe ein Tauschmittel. Dieses Gramm Gold wäre dann respektive, wenn der Goldpreis auf 10.000 steigt, auch 5-mal so viel wert. Dann zahlst du quasi 300 Euro heute Kaufkraft gemessen in Brot. Und deswegen ist es auch sinnvoll, ein paar kleinere Stücke zum Tausch, zum Zahlen, sondern dafür gibt es auch Silber. Aber auch Silber, muss man natürlich auch fairerweise sagen, hat vielleicht eine andere Akzeptanz als Gold. Also der Bäcker kennt wahrscheinlich eher den klassischen 1 Gramm Goldbarren als die Krügerrand in der polierten Platte. Ja. Und deswegen glaube ich schon, dass die Mischung, wenn man wirklich aus dem Gedanken raus rangeht, zu sagen, ich brauche ein Tauschmittel, vielleicht auch irgendwie in meinem eigenen Netzwerk, dass kleinere Stücke Sinn machen können. Es muss ja jeder im Einzelfall selbst erwägen. Also wenn jetzt ein Investor kommt, der sagt, ich habe 1 Million, dann strukturieren wir das Portfolio ganz anders, wie jemand, der sagt, ich habe 10.000 Euro und möchte es wirklich als Absicherung und Altersvorsorge und Krisenschutz. Ja.
Übrigens, ich habe dir was mitgebracht zum Thema Gold und Silber. Bin ich gespannt, ob du das überhaupt selbst wahrgenommen hast. Und zwar gibt es den sogenannten Heavy Truck Index. Kennst du den?
Ja, wir haben es gerade gehabt davon. Ja.
Und das Interessante ist, also da gibt es sogenannte Sentiment-Beobachtungen. Die vergleichen eigentlich immer relativ viel. Die bilden sogenannte Ratios. Ja, also die vergleichen zwei Werte miteinander völlig ohne Bewertung, sondern nur bewerten, also schauen, was macht der eine, was macht der andere. Und bei den Heavy Truck Index ist es jetzt eben so, dass er auf einem hohen Niveau ist und gerade abgibt. Das bedeutet, dass jetzt gerade eben wenig LKWs bestellt werden. So ist zumindest die ganz banale Übersetzung, kann man sicherlich noch ins Detail gehen, aber das ist die ganz banale Übersetzung. Das ist ein Zeichen dafür, dass eigentlich die Konjunktur abkühlen sollte. Und wir haben das jetzt mal hier, können auch gerne mal die Folie dazu einblenden, das Sentiment rausgezogen, weil in den letzten Jahren, insbesondere 2015, 18, 21, 22, war es immer so, dass danach, also in den kommenden 9 bis 12 Monaten, Gold und Silber immer eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen haben. Also jetzt hat die Feinunze Gold oder das Gold an sich selbst. Das ist etwas, was wir schon beobachten, weil du hast es selbst von der Rezession in den USA gesprochen. Momentan halten sie sich relativ wacker. Also sie haben ja eine hohe, also viele Leute sind immer noch in Brot und Lohn und auch, klar, die Inflation ist hoch, aber auch die Löhne steigen dort. Und das ist schon noch mal eine andere Sache. Aber wir sehen natürlich die ersten Entlassungswellen auch schon, insbesondere in 2024 hat es jetzt an Fahrt angenommen, auch ganz konventionelle Dinge, wie zum Beispiel Hershey, weiß nicht, magst du Schokolade?
Hershey kennst ich du? Ich bin nicht, also meine Frau.
Ich bin süß, das passt, ja. Und also die haben jetzt auch angefangen, Leute rauszuschmeißen und so, erst nochmal auf einem kleinen Niveau, aber auch die Großen haben es schon gemacht. So, und deswegen ist natürlich die Frage, was macht dann das Verbrauchervertrauen, wo die USA und insbesondere der Aktienindex in den USA sehr stark davon abhängig ist, ne? Wie wird er konsumiert, ja oder nein? Und wenn du natürlich kein Geld mehr zum Konsumieren hast, dann ist er relativ schnell Ebbe. So, noch ist es nicht so weit, also Rezession kann man jetzt technisch noch nicht sagen, aber das sind Dinge, Vorboten dieser Heavy Truck Index, das kann man sich auf jeden Fall mal auf die Watchlist oder Beobachtungsliste, so nennen wir das natürlich im Aktienbereich, immer mit dazugeben, ja, genau.
Ja, ja, und dann haben wir den gleichen, das gleiche Sentiment auch noch für Silber, habe ich gesehen. Und ich meine, bemerkenswert, dass an solchen Indikatoren und Faktoren und Sentimentbewertungen schon absehbar ist, wie ein Asset womöglich performen wird, ja. Die Sache ist die, wir sind diesmal natürlich in einer ganz anderen Ausgangssituation. Wir haben massive unrealisierte Verluste in den Bankportfolios. um auch mal den Faden zurück zu den Banken zu finden. Wir haben ein ganz neues Marktumfeld, denn die Zentralbanken geben ganz offen und lautstark bekannt mit den Regierungen Hand in Hand, dass man eigentlich in ein digitales Zentralbankgeld gehen möchte. Und die These, die ja viele haben und auch sehen und die ich auch gar nicht entkräften kann und will, ist, dass diese Bankenkrise womöglich, und da gehen wir gleich auch noch auf weitere Indikatoren ein, wie das verarbeitende Gewerbe und so weiter, aber dass diese Bankenkrise womöglich der ausschlaggebende Trigger sein kann, um einen Großteil der Bankenlandschaft wegzufegen und nur noch einige groß systemrelevante Banken, würde man sie jetzt nennen, auf Regierungsebene, stehen und erhalten zu lassen, um dieses digitale Zentralbankgeld einzuführen. Denn es wird diese Banken ja aus keinem sinnvollen Zweck mehr geben, wenn eine Zentralbank das digitale Zentralbankgeld veräußert. Klar braucht es Abwicklungen für Kreditgeschäfte und so weiter, aber organisatorisch wäre es aus Sicht dieser zentralen Denkweise, die Banken und die Zentralbanken gegen, meiner Meinung nach doch der perfekte Schachzug zu sagen, okay, jetzt fegen wir das Schachbrett leer und sortieren es neu. Oder wie wertest du das Ganze?
Also ist durchaus ein gängiges, approbates Mittel. Muss man mal im Detail nochmal drüber nachdenken. Es ist schon so, Banken haben ja gewisse volkswirtschaftliche Aufgaben. Du hast jetzt eine genannt, das ist die Risikobewertung. Das muss natürlich vor Ort gemacht werden. Ist jetzt dieser Hausbau am Hang, macht das gerade Sinn oder wäre nicht eigentlich die Straße gegenüber sicherer und solche Sachen? Ob das eine Zentralbank lösen kann, das weiß ich nicht. Aber da hilft meiner Meinung nach die Blockchain. Also das wird dann schon, wenn das alles digitaler wird, wird es alles darauf einzahlen. Ich bin aber der Meinung, dass es bis das jetzt so weit kommt, dass wir dann wirklich nur noch eine größere Bank haben oder vielleicht wenige große Banken, das ist kein, ne, du hast jetzt ja dieses Bild auch gezeigt, dieses vom Schachbrett fegen. Ich glaube nicht, dass es so schnell kommt, sondern ich glaube, dass es sukzessive kommt, weil sonst auch die Akzeptanz der Menschheit nicht da ist. Und ich glaube, ich habe das sowieso eine ganz eigene Idee zu den CDBCs. Also, weil CDBCs ist ja so auch so ein Fremdwort, so ein Ekelwort, für mich zumindest. Mhm. Ja. Und wie kannst du jetzt eine kritische Masse erreichen? Das ist ja eigentlich, wenn ich Politiker wäre, würde ich darüber nachdenken, weil das Instrument, das dahinter steckt, ist der Hammer. Aber wie kannst du es machen? Und das ist relativ leicht, ganz ehrlich. Also, wir haben auch zum Beispiel bei uns jetzt in der Firma relativ viel mit KI investiert und auch für Zukunftsforschung viel Geld ausgegeben. Und da haben wir eben festgestellt, dass in Zukunft sehr, sehr viele Dinge gar nicht mehr so sein werden. Und wir werden höchstwahrscheinlich in den nächsten 10 bis 20 Jahren das bedingungslose Grundeinkommen bekommen. Das ist also hochwahrscheinlich. Es wird nur nicht so heißen. Es wird einen anderen Namen haben, wie ist ja völlig egal. So. Und das ist also die Antwort auf die CDBCs. Das wird nämlich so kommen, dass die Leute sagen, ah Mensch, ich habe ja kein Geld mehr und die Leute gehen auf die Straße und alles wird schwierig. Und dann kommt der Staat hin und sagt, kein Problem, du bekommst von mir Geld. Du bekommst von mir jetzt ab sofort jedes Monat 200 Euro oder 300 Euro auf dein Bankkonto. Dein Bankkonto ist aber nicht mehr bei der Raiffeisenbank um die Ecke, sondern es ist bei der Zentralbank. Die Kontonummer hast du im Übrigen schon, wurde bei der Geburt dir zugeteilt. Und es werden übrigens auch keine Euros mehr sein, sondern es sind sogenannte E-Euros. Und die kannst du aber eintauschen gegen Ware und gegen alte das. Und das wirst du also ausrollen. Alle Menschen bekommen das und alle Menschen nutzen das, weil du kriegst es ja geschenkt. Du kannst echte Ware damit kaufen. Und es ist so wie bei einem Drogenabhängigen. Ja, wenn du was geschenkt bekommst und du wirst es immer wieder haben, jedes Monat, dann nimmst du es halt. Und die Leute gewöhnen sich dran und irgendwann haben sie die CDBCs, E-Euro, ist es in der gesamten Wirtschaft und dann sagt der Staat womöglich, Ende, es gibt jetzt kein bedingungsloses Grundeinkommen mehr oder es kommen andere Eingriffe, also das ist alles offen. Aber das ist so unsere Idee, das ist so meine Wahrnehmung, wie es passieren könnte. Bitte, das kann jetzt auch alles falsch sein, da möchte ich ganz klar sagen, aber es gibt da schon einige Indikatoren, die darauf hindeuten. Wie gesagt, es wird ja auch offen von den Zentralbanken kommuniziert, dass das kommt. Ja, also
ja. Also es gibt auch den Gesetzesentwurf im EU-Parlament, der schon kurz vor Abzeichnung ist. Und da geht es vor allem darum, dass der digitale Euro Programmierbarkeit besitzen soll, dass er auch offline verfügbar sein soll, sprich ein Substitut für Bargeld. Anders kann man es ja dann nicht ausdrücken. Warum soll der offline verfügbar sein, wenn es keine Bargeldersatz sein soll? Im nächsten Schritt wird er natürlich auch Einschränkungen erfahren können. Also wenn du zum Beispiel durch die Politik eingestuft wirst als jemand, der beispielsweise mit so einem Thema wie heute Hassrede betreibt, kann man dir ja auch einfach mal dein Konto für ein paar Tage sperren, um Nachdenkzeit einzuräumen. Ja? Oder du kannst halt beim Lidl nicht nicht mehr deine Lieblings Lebensmittel kaufen. Und das sind genau die Dinge, die die Gefahr dabei sind. Und wir sehen ja, dass wir uns immer mehr in so ein dystopisches Szenario hineinbewegen. Aber wir haben ja auch eingangs versprochen, dass wir noch ein paar harte Fakten mitbringen. Und ich glaube, für die rational denkenden Menschen, die auch gerne auf Charts und Zahlen schauen, ist da einiges dabei, was du auch ein Stück weit vorbereitet hast. Vielleicht gehen wir noch mal in das verarbeitende Gewerbe rein, weil dort haben wir vor allem auch noch mal ein paar Indikatoren, die dafür sprechen, dass das System gar nicht so toll dasteht, wie es sich vielleicht gerade für den einen oder anderen anfühlen mag. Wir werden den Chart auf jeden Fall mal einblenden.
Ja, also was ich euch jetzt hier mitgebracht habe, ist das Verhältnis von dem S&P, der wird abgekürzt auch SPX, in Orange hinterlegt, mit dem verarbeitenden Gewerbe. Und du siehst auch die ganz, ganz großen Veränderungen eigentlich, dass immer dann, wenn das verarbeitende Gewerbe am Boden lag und wieder nach oben kommt, dass dann normalerweise auch der Aktienmarkt anfängt zu steigen, und zwar massiv. Jetzt ist es aber dieses Mal anders, denn der Aktienmarkt ist bereits gestiegen. Ja, also wir haben ja jetzt gerade im DAX neues All-Time-High. Wir haben, glaube ich, im S&P jetzt auch wieder ein neues All-Time-High. Von der Nasdaq möchte ich gar nicht sprechen, wenn ich ehrlich bin. Klar, weil es ja auch nur von 7 getragen wird, wie auch immer. Also da ist jetzt natürlich die Frage, zieht das verarbeitende Gewerbe wirklich durch? Kommt es so? Das ist offen. Bitte, ich kann ja nicht in die Zukunft schauen. Auch diese Indikatoren können das nicht. Aber das ist einfach so anders als in der Vergangenheit. Denn in der Vergangenheit war es eben immer so, verarbeitende Gewerbe war unten, der Aktienmarkt war auch unten, dann ging es hoch. Aber wo will der Aktienmarkt jetzt noch hin? Wir sind bereits bei All-Time-Highs. Es geht natürlich immer noch weiter und weiter, langfristig sehe ich schon so. Aber da können wir vielleicht auch gleich auf die nächste Seite gehen. Das ist nämlich das Verbrauchervertrauen in den USA. Und das hat schon gelitten, jetzt also in 2022, auch in 2023, ist jetzt aber wieder Ende 2023 ziemlich angestiegen und auch bis ins Jahr 2024 hochgekommen. Also das sind also Dinge, die eigentlich so ein bisschen dagegen sprechen, Dominik. Und deswegen habe ich dir noch eine weitere Folie mitgebracht, und das ist nämlich hier der Global Liquidity Index. Ja, also den habe ich dir mal hier mitgebracht. Das ist bei uns die Seite 23. Und in Gelb ist quasi die Global Liquidity hinterlegt. Das ist eigentlich all das, was alle Zentralbanken weltweit machen. Also nicht nur, was die Fed macht, sondern auch, was die Jungs in Frankfurt machen, was in London gemacht wird, was in China gemacht wird, was überall gemacht wird. Und da war es eben so, klar, 2020, überbordende Liquidität. Corona musste ja irgendwie bekämpft werden, zumindest die monetären Schäden daraus. Und das hat man jetzt versucht, nicht nur versucht, sondern es ist erfolgreich jetzt gewesen, ein Stück weit den Markt zu entziehen. Wir sind natürlich nicht auf Vorkrisenniveau, und das wird auch auf gar keinen Fall passieren. Also da lege ich mich fest, ja. So, das Interessante daran ist aber, immer dann, wenn die Liquidität steigt, steigen auch die Aktienmärkte, das ist klar. Mhm. Jetzt gerade geht die Liquidität aber eher seitwärts, bis hin zu leicht fallen. Die Aktienmärkte steigen aber weiter. Und das ist für uns eine Diskrepanz, die wir wirklich sehr, sehr, sehr genau messen, und die eigentlich auch darauf einzahlt. Und da sind wir jetzt eigentlich auch bei der letzten Folie dann schon dran, oder bei der vorletzten, sie ist 27. Und das ist immer so. Die Privaten sind optimistisch, ja. Du hast es ja auch viel, hast über Bitcoin schon gebracht, To the Moon und lauter solche Sachen. Es wird viel auch wieder gezockt, ne, mit diesen ganzen Nasdaq-Titeln. Da gibt's ja die Nvidia-Aktie, die sich vervielfacht hatten und all das. Und das führt dann eben dazu, dass Menschen vergessen, das will ich ganz klar sagen, dass selbst beste Aktien auch immer und immer wieder mal zu teuer sind und auch mal fallen können. Und bitte, ich möchte jetzt hier keinen Crash wie 2008 sagen oder andere Dinge, das all das nicht. Aber es wäre völlig normal, wenn das jetzt halt mal auch wieder um 10, 15, vielleicht 20% einbricht. Und ehrlich gesagt, ich würde mich auch darüber freuen, weil dann kann man auch wieder was einkaufen. Ja? Aber das Problem daran, Dominik, ist ja, das wird völlig vergessen. Die tun so, als ob immer alles weitergeht und weitergeht. Und das ist das ganz, ganz große Problem.
Wenn denn so eine Bankenkrise wirklich durchschlägt, und nehmen wir mal an, Es jährt sich im März jetzt die Bankenkrise aus dem letzten Jahr. Das Bank Term Funding Program, da haben wir ja vorher drüber gesprochen, wird ja bekanntermaßen auslaufen. Wir sind aber in einem US-Wahljahr, also können wir davon ausgehen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit die Vereinigten Staaten, die amerikanische Notenbank, die amerikanische Regierung alles tun wird, ein weiteres Programm anzuhängen, damit man die unrealisierten Verluste auch weiter unrealisiert lässt und sie vielleicht irgendwann Donald Trump oder einem Nachfolger von Joe Biden in die Hände drückt, ja. Was würde das denn mit dem Aktienmarkt machen, so eine Bankenkrise? Wir haben es ja beim letzten Mal eigentlich gesehen, was mit den Aktientiteln passiert.
Da, der breite Aktienindex wird nachgeben und zwar nicht einmal so schlecht. Also das, wie gesagt, das sind 10%, 15%, 20%, das ist locker drinnen. Aber, und das muss man auch dazu sagen, also das legen wir auch großen Wert in unserem Fonds drauf, es gibt Aktien, die gerade in diesen Zeiten sehr, sehr stark performen. Und das sind oftmals die Verbrauchsgüter. Also die sind jetzt, hier nehmen wir nochmal Hershey oder andere Sachen, ob du jetzt die Schokolade beim Aldi oder wo auch immer für einen Euro dann noch mitnimmst oder nicht, das fällt nicht so sehr ins Gewicht und hey, das ist auch so ein bisschen was für die Psyche, also die Schokolade zumindest. Und ja, also ein gut ausgewähltes Aktienportfolio wird da erst richtig performen. Der breite Aktienindex, so wie der S&P, auch der DAX und andere, die werden im ersten Moment nachgeben, ganz klar. Und nochmal, das ist normal und aus meiner Sicht sogar wünschenswert, denn dann kann man auch wieder günstiger nachkaufen. Ist ja nicht wie bei dir, wie bei Gold, wo Gold ja jetzt schon so lange an der 2000er Marke immer im Dollarbereich zumindest dran, ja. Also drüber und ne. Also da ist kein Rücksetzer zu sehen. Also da ist es eigentlich eher zu schlauer, so monatliche Sparpläne einzurichten oder halt einfach kontinuierlich seinen Stock aufzubauen, weil ich da auch ich sehe das nicht, dass Gold jetzt halt irgendwie signifikante Rücksätze hat. Also signifikant ist irgendwie so ein Rücksatz auf $1,500 oder so.
Auf keinen Fall. Dazu sind die Minen auch viel zu, wie soll ich sagen, also es wird, zum einen hat man natürlich auch Förderungskosten, Förderkosten und die Rohstoffpreise sind ja massiv gestiegen. Zeitgleich ist es aber auch so, dass natürlich die Industrie auch gerade in Bezug auf Silber massive Bestände verbraucht. Also ob das jetzt die Elektromobilität, die Photovoltaik oder Solarindustrie ist. Das heißt, es wird viel mehr Silber verbraucht, als gefördert werden kann. Und letzten Endes haben wir halt einen Rohstoff, der nicht nachgedruckt, nachgeprägt werden kann, der natürlich limitiert ist. Deswegen sehe ich das auch nicht. Was wir hier in der letzten Grafik sehen, wie du schon sagst, die Privaten sind optimistisch. Wir haben diesen Fear and Greed Index, der auch für Gold sehr spannend ist, weil immer dann, wenn wir in einem roten Bereich unterwegs sind, also alles, was links von neutral ist, nicht politisch links, ja, ist dann entsprechend für Gold eigentlich immer ein extremer Boost, ja. Und immer, wenn wir in einem Greed-Bereich sind, also wenn die Hoffnung, wenn sozusagen der Optimismus da ist, dann ist eigentlich eher der Markt, wo die Menschen in die Aktienmärkte und so weiter laufen, ja. Und ich glaube, das erklärt auch schön, also zumindest für den Zuschauer, der sich mit diesen Themen noch nie beschäftigt hat, dass eine Mischung aus beiden immer Sinn macht, weil wir haben dieser Fear and Greed Index, der ist quasi wie ein Auto, das mein Start-Stopp-Modus ist, der bewegt sich halt permanent, je nach Wirtschaft, je nach nach aktueller Entwicklung an den Märkten. Und ich sehe hier persönlich, und das ist jetzt keine Prognose, sondern ich sehe hier persönlich hinsichtlich dessen, was wir heute aufgearbeitet haben im Bankensektor, ganz dunkelrote Bereiche. Wir haben über Nacht gesehen, wie schnell es letztes Jahr im März ging, wenn dann 1, 2, 3 große Banken fallen. Ich glaube, dass das letzten Endes auch etwas ist, was immer mit dem Vertrauen zu tun hat. Und du hast es vorhin schon ausgesprochen, das Vertrauen in die Regierungen ist meiner Meinung nach an einem Tiefpunkt, den wir beide historisch in Deutschland erlebt haben, ja, und auch in den USA. Ich meine, wer vertraut denn noch einem Joe Biden, der Mitterrand mit Macron verwechselt, der Merkel mit Helmut Kohl verwechselt, ja? Also man merkt ja, wir haben es mit einem scheinbar dementen Präsidenten in den USA zu tun. Markus Krall hat da mal einen schönen Witz erzählt, wo ist der Unterschied zwischen Olaf Scholz und Joe Biden, ja? Und dann sagt er mir, ja, Joe Biden weiß es wirklich nicht. Und genau das Problem haben wir ja in Deutschland auch. Die Menschen vertrauen diesem System und dieser Regierung einfach nicht mehr. Und dieser Mix ist toxisch. Was dann also passiert, wenn eine Bank auch mal auf nationaler Ebene in Deutschland fallen sollte, ja? Und wie schnell man das Vertrauen zurückgewinnt, das ist die spannende Frage. Ich sage den Menschen nur, aus meinem Blickwinkel macht Sinn, diversifiziert und investiert zu sein, nicht zu viel Geld auf dem Bankkonto liegen zu haben, sondern nur das, was man eben auch riskieren möchte. Die Einlagensicherung, das wissen wir auch aus verbindlichen Zahlen, würde eben nicht das decken, was an Risiko da ist. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, euch vorzubereiten und dieses Wissen zu besitzen wo wir auch beim 19.04. werden, dem Kapitaltag. Florian hat es wunderbar moderiert, wird selbst einen Vortrag dazu halten. Also ich habe den auch genossen und ich kann euch nur empfehlen, dorthin zu kommen nach Hannover. Der Veranstaltungsort wird erst kurzfristig bekannt gegeben, so viel vielleicht schon mal vorweg. Ihr ahnt vielleicht, warum. Ja. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dort live sehen. Florian, hast du noch was zu ergänzen?
Ich würde mich auch mega freuen. Das ist immer eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, den Menschen einfach auch auf Du und Du zu begegnen. Und ich habe deinen Vortrag auch extrem spannend gefunden. Und vor allem der Schluss war natürlich der Hammer, als du dann die Unze verschenkt hast. Also ich bin gespannt, was du dir für dieses Mal einfallen lässt. Das tue ich jetzt natürlich ein bisschen unter Druck setzen, aber ich bin trotzdem gespannt. Ne?
Die Messlatte ist hoch. Aber ich hatte ja damals schon das Glück, dass ich nach Markus Krall sprechen durfte. Da kann eh nichts mehr passieren, weil er hat eigentlich schon für alle Informationen gesorgt. So, ich denke, ihr habt heute mit vielen spannenden Informationen, vor allem auch einigen Einblicken zu tun bekommen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr dieses Video teilt, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch da lasst, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonniert, wenn ihr den Kanal von Florian, den verlinke ich gerne auch unter dem Video, abonniert. Und hier könnt ihr euch gerne ein Ticket sichern. Das letzte Gespräch mit Florian und mir findet ihr hier. Und damit sind wir schon mal raus. Alles Gute, passt auf euch auf. Und ich freue mich, in Hannover am 19.04. mit euch sprechen zu dürfen.